Herr Präsident der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Herr Vorsitzender des Ministerkomitees des Europarates, Herr Generalsekretär des Europarates, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich danke dem Ministerkomitee des Europarates für die Verleihung des Europäischen Menschenrechtspreises. Mein Dank gilt dem Rechtsausschuss der Parlamentarischen Versammlung und der Parlamentarischen Versammlung des Europarates dafür, dass sie den Vorschlag gemacht haben, Staatspräsident Raul Alfonsin und mir den Preis zu verleihen. Ihnen allen, meine sehr geehrten Mitglieder des Ministerkomitees, meine sehr geehrten Damen und Herren Mitglieder der Parlamentarischen Versammlung und Ihnen, sehr verehrte Gäste, danke ich von ganzem Herzen, dass Sie die Überreichung des Europäischen Menschenrechtspreises an mich mit Ihrer Anwesenheit auszeichnen. Sie unterstreichen damit die Bedeutung, die Sie dem weltweiten Kampf um die unteilbaren Menschenrechte, dessen untrennbarer Bestandteil das Wirken des Europarates ist, beimessen. Ich gehöre zu jenen, die keinen Anlass vorübergehen lassen, ohne darauf zu verweisen, dass die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, abgeschlossen in Rom am 4. November 1950, mit ihren übernationalen Rechtsschutzinstanzen, der Europäischen Menschenrechtskommission, dem Europäischen Gerichtshof der Menschenrechte, die bisher größte Errungenschaft auf dem Gebiet der Wahrung und Verteidigung der Freiheitsrechte des einzelnen Bürgers in der Geschichte der Menschheit ist. Inzwischen hat sich der europaweite Schutz der Menschenrechte, getragen von einem dynamischen Menschenrechtsverständnis, weiterentwickelt. Neue Anwendungsbereiche für den Schutz der Menschenrechte wurden und werden laufend erschlossen. Und wenn der Europarat glaubt, dass ich einen Beitrag zur Sache der Menschenrechte in unserer Zeit leisten konnte, so erfüllt mich dieser Umstand mit tiefer Dankbarkeit und mit großer Freude. Und ich verbinde den Ausdruck dieser Gefühle der Dankbarkeit und der Freude mit der Versicherung, auch in Zukunft immer zur Verfügung zu stehen, wenn es um den Schutz der Menschenrechte in Europa und in der Welt geht. Um diese Menschenrechte ist es mir immer in den Jahrzehnten meines öffentlichen Wirkens gegangen. Als Mitglied des Parlaments meines Landes, während der 19 Jahre meiner Tätigkeit als Justizminister und in den vielen Jahren meiner aktiven Beteiligung an der Zusammenarbeit im europäischen Rechtswesen, es werden im Mai dieses Jahres 25 Jahre vergangen sein, als ich das erste Mal in meiner Eigenschaft als österreichischer Justizminister vor dieser Versammlung das Wort ergreifen konnte. Manche der gemeinsamen Bemühungen haben Erfolg gehabt. Um die unteilbaren Menschenrechte ist es auch gegangen, als die 11. Konferenz der europäischen Justizminister im Juni 1978 in Kopenhagen über österreichische Anregung den Vorschlag machte, die Frage der Abschaffung der Todesstrafe im Arbeitsprogramm des Europarates zu behandeln. Bitte Sie zu verstehen, dass ich mich besonders freue, dass zwei Kollegen und Teilnehmer an dieser historischen Konferenz der europäischen Justizminister und der Folgenden, Dr. Hans-Jochen Vogel und Kurt Furgler, hier unter uns sind. Ich möchte Ihnen nochmals danken für alle wunderbare Zusammenarbeit im Rahmen dieser Konferenzen für das gemeinsame Ziel der Ächtung der Todesstrafe in Europa. Wie Sie wissen, liegt das Ergebnis dieser Bemühungen, dazu haben auch die Berichte des Rechtsausschusses und die Empfehlung der Parlamentarischen Versammlung vom April 1980 gehört, das 6. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention über die Abschaffung der Todesstrafe vom 28. April 1983 vor, das bis jetzt 15 Mitgliedstaaten des Europarates unterzeichnet und 8 Staaten ratifiziert haben, sodass das Protokoll am 1. April 1985 in Kraft treten konnte. Die Gegner der Todesstrafe eint die Überzeugung, dass es mit dem Grundgedanken der Demokratie unvereinbar ist, sich zum Herrn über Leben und Tod eines anderen Menschen zu machen, was immer er getan hat. Robert Badinter, unser Kollege bei den Justizministerkonferenzen, Wegbereiter der Abschaffung der Guillotine durch den geschichtlichen Beschluss der französischen Nationalversammlung vom 17. September 1981, hat es so formuliert, ich zitiere, eine Justiz, die die Todesstrafe kennt, ist ein totalitärer Fremdkörper im demokratischen System. Wir verdanken der Weltkonferenz gegen die Todesstrafe von Amnesty International, die in Stockholm am 10. und 11. Dezember 1977 getagt hat, den vom Rechtsberater von Amnesty International, Nigel Rotley, zuerst in dieser Form ausformulierten Gedanken, dass wer gegen die Folter ist, auch für die Abschaffung der Todesstrafe sein müsse. Rotley hat in Stockholm auf die inhaltliche Unvereinbarkeit der durch Artikel 2 des geltenden Textes der Europäischen Menschenrechtskonvention ausgesprochenen Zulässigkeit der Todesstrafe und dem Verbot der Folter gemäß Artikel 3 Menschenrechtskonvention hingewiesen. Die Empfehlung der Parlamentarischen Versammlung vom April 1980 hat die Beseitigung dieses Widerspruchs zwischen Artikel 2 und Artikel 3 des geltenden Textes der Europäischen Menschenrechtskonvention gefordert. Ich selbst habe bei einer großen Parlamentsdebatte in meinem Land über die Todesstrafe an das Wort des hochgeachteten österreichischen Strafrechtslehrers und Kriminologen Roland Grasberger erinnert, der bald nach dem Zweiten Weltkrieg sagte, zitiere wieder, die außerordentliche Zahl der Blutverbrechen rührt daher, dass in der Vergangenheit zu viel getötet worden ist und daher das Menschenleben gering geschätzt wird. Dem kann nur dadurch wirksam begegnet werden, dass man die Vernichtung des Menschenlebens auf der ganzen Linie bekämpft und daher auch nicht in gesetzlicher Form sanktioniert. Ende des Zitats. Ich glaube, ein Gleiches gilt übrigens für unseren Kampf gegen den Terrorismus der Gegenwart. Die Eskalation von Gewalt und Blutvergießen führt nur zu neuem Blutvergießen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesen grundsätzlichen Überlegungen über die Menschenrechte und über die Todesstrafe erlauben Sie mir noch eine ganz persönliche Bemerkung. Ich gehöre einer Generation an, die Zeugin des entsetzlichen Missbrauchs der Todesstrafe bei der Verfolgung und der Vernichtung politischer Gegner und Angehöriger von Minderheiten durch die totalitären Diktaturen unseres Jahrhunderts geworden ist. Ich war ein sehr junger Mensch, als die Verteidiger der Demokratie in meinem Heimatland 1934 am Galgen der Standgerichte starben. In den Jahren des nationalsozialistischen Unrechtsstaates zwischen 1938 und 1945 sind in einem einzigen Gerichtshof in Wien, allerdings dem größten, 1184 Frauen und Männer durch das Fallbeil hingerichtet worden, darunter hunderte österreichische Patrioten und Antifaschisten sowie Widerstandskämpfer aus vielen Nationen Europas. Noch am 5. April 1945 wurden wenige Stunden vor der Befreiung durch Truppen der Roten Armee in unserem größten Gefängnis, 60 Kilometer von Wien entfernt, 387 waffenlose, friedliche, politische Häftlinge und 4 österreichisch gesinnte antinationalsozialistische Gefängnisbeamte, darunter der Anstaltsleiter und sein Stellvertreter, mit den Maschinengewehren fanatisierter SS- und SA-Männer, aber auch von Angehörigen anderer Formationen auf Befehl des örtlichen Kreisleiters der NSDAP niedergemetzelt und ermordet. Das war der Faschismus, der damals Europa beherrschte. Verstehen Sie daher, weshalb ich einmal gesagt habe, dass mein schönster Tag im Parlament das einstimmige Votum der österreichischen Volksvertretung gegen die Todesstrafe in jeder Art von Verfahren, auch im außerordentlichen bzw. Standgerichtsverfahren, am 7. Februar 1968 fand diese Abstimmung statt, gewesen ist. Nun, wie soll es weitergehen? Der weltweite Kampf gegen die Todesstrafe hat mit der Unterzeichnung des 6. Zusatzprotokolls zur Europäischen Menschenrechtskonvention über die Abschaffung der Todesstrafe durch 15 Mitgliedstaaten des Europarats und durch die Ratifikation durch 8 Staaten einen großen Schritt nach vorwärts gemacht. Aber wir sollten jetzt nicht müde werden und in unseren Bemühungen erlahmen. Waren wir auch im Bereich der Menschenrechte die Einheit eines demokratischen Europa? Und so möchte ich an Sie alle den Appell richten. Helfen Sie mit, dass auch noch die restlichen Staaten des Europarates das 6. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention unterzeichnen. Helfen Sie mit, dass die noch fehlenden Ratifikationen rasch erfolgen. Und ein letztes. Überlegen wir, wie wir in zumutbarer Zeit mit Sachlichkeit und Ernst die Diskussion über die Ausnahmebestimmung des Artikel 2 des Zusatzprotokolls über die Zulässigkeit der Todesstrafe in Kriegszeiten beginnen können. Ich glaube, dass es nicht mehr unserem Menschenrechtsverständnis entspricht, wenn Menschenrechtsdokumente in unserer Zeit den Kriegsfall als Realität vorsehen. Die Zahl der demokratischen Staaten Europas, die die Todesstrafe auch für Kriegszeiten und außerordentliche Verfahren nicht mehr kennen, ist im Wachsen begriffen. Es ist heute schon die Hälfte der Europaratsstaaten, die die Todesstrafe für alle Arten von Verfahren, meist als Verfassungsbestimmung, abgeschafft hat. Umso weniger wird es notwendig sein, die Ausnahmebestimmungen des Artikel 2 des 6. Zusatzprotokolls, die die Aufrechterhaltung der Todesstrafe für Kriegszeiten ermöglicht, dauernd beizubehalten. Amnesty International publiziert jeden Monat eine Zusammenstellung bekannt gewordener Todesurteile in aller Welt, die gefällt bzw. vollstreckt werden. Es sind erschütternd lange Listen, jährlich tausende Fälle, wobei noch berücksichtigt werden muss, dass das Dunkelfeld nicht bekannt gegebener oder nicht bekannt gewordener Todesurteile und Exekutionen sehr groß ist. Unter den von Amnesty International in der letzten Zeit veröffentlichten Fällen mehren sich solche, wo ein Todesurteil nach 20-jähriger, jawohl, nach 20-jähriger Haft wegen Teilnahme oder vermeintlicher Teilnahme an einem Aufstandsversuch im Jahre 1965 gegen die Regierung vollstreckt wurde. Diese Tatsachen sind eine Mahnung, die Abschaffung der Todesstrafe als eine Erscheinungsform der Folter oder unmenschlichen oder erniedrigenden Strafe oder Behandlung entgegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention darf nicht auf die demokratische Staatengemeinschaft beschränkt bleiben. Gerade vom Europarat können neue Impulse zur Unterstützung der Bemühungen zur Zurückdrängung der Todesstrafe, die in den Organen der UN und in vielen ihrer Mitgliedstaaten im Gang sind, ausgehen. Und diese Bemühungen verdienen unsere tatkräftige Unterstützung und Förderung. Erst vor wenigen Tagen hat der mutige sowjetische Physiker und Bürgerrechtskämpfer Andrei Sacharow öffentlich die Abschaffung der Todesstrafe in der Sowjetunion gefordert. Sacharow soll wissen, dass er mit unserer vollen moralischen Unterstützung rechnen kann, ebenso wie die tapferen Gegner der Todesstrafe, die oft auf einsamen Posten stehen, für deren Abschaffung in den Vereinigten Staaten von Amerika und in den vielen Ländern außerhalb Europas, wo die Todesstrafe noch in Geltung ist, kämpfen. Dazu sollten wir unseren Beitrag leisten. Zur weltweiten Abschaffung der Todesstrafe mit unserer ganzen Kraft im Dienste der unteilbaren Menschenrechte. Für eine Welt ohne Todesstrafe, Folter und Terror. Meine Herren Präsidenten, Herr Generalsekretär, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte, bevor ich schließe, diesen Tag und diese Stunde nicht vorbeigehen lassen, ohne ein weiteres Problem des europaweiten Schutzes der unteilbaren Menschenrechte zu berühren, dem eine hohe Aktualität zukommt. Die Welt von heute ist auch eine Welt von Millionen Flüchtlingen und politisch Verfolgten, sowie von Gastarbeitern. Eine große Anzahl von ihnen lebt in den Mitgliedstaaten des Europarates. Es war vorhin schon davon die Rede. Aus den internationalen Menschenrechtsdokumenten ergibt sich ohne den geringsten Zweifel, dass niemand ohne Rücksicht auf Rasse, Religion und Nationalität vom Schutz seiner Menschenrechte ausgenommen werden darf. Von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vom 10. Dezember 1948 bis zur Antifolterkonvention der Vereinten Nationen vom 10.12.1984, Artikel 3 Absatz 1, wo es heißt, kein Vertragsstaat wird jemanden ausweisen, zurückweisen oder in ein anderes Land abschieben, wenn es triftige Gründe für die Annahme gibt, er werde dort Gefahr laufen, der Folter unterworfen zu werden. Reicht die Bandbreite der internationalen Verpflichtungen zum Schutz der Menschenrechte der Flüchtlinge und Ausländer. Der Europarat hat sich in den vergangenen Jahren immer wieder in Empfehlungen der Parlamentarischen Versammlung und des Ministerkomitees für die Harmonisierung und den Ausbau der Rechte der Flüchtlinge und Ausländer ausgesprochen. Ich erinnere an die Ergebnisse der tiefschürfenden Beratungen des Kolloquiums des Europarates über die Menschenrechte der Fremden in Europa in Funchal, Madeira, vom 17. bis 19. Oktober 1983. Das 7. Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention vom 22. November 1984 ist Ausdruck des europäischen Willens, erforderliche konkrete Maßnahmen zum erweiterten wirksamen Schutz der Menschenrechte der Flüchtlinge und Ausländer im europäischen System des Menschenrechtsschutzes zu verwirklichen. Ich glaube, dass der Zeitpunkt zu einer umfassenden europäischen Initiative zum Schutz der Menschenrechte der Flüchtlinge und Ausländer, vor allem der Gastarbeiter, gekommen ist. Als Schwerpunkte zeichnen sich ab: Verankerung des Rechtes auf Asyl für politische Flüchtlinge in der Europäischen Menschenrechtskonvention. Bekanntlich ist das Asylrecht in der Bundesrepublik Deutschland Bestandteil des Grundgesetzes. Artikel 16 Absatz 2. Ich hoffe, dass in meinem Heimatland das Recht auf Asyl Aufnahme in den modernen Grundrechtskatalog, an dem gearbeitet wird, finden wird. Ein Landsmann, der früh verstorbene Salzburger Staatsrechtsprofessor und Rechtsphilosoph René Marcic, hat schon vor mehr als 30 Jahren diese Forderung erhoben. Von ihm stammt das Wort. Zitiere, das Asylrecht, der Terminus wird hier im rechtstechnischen Sinne nicht vollkommen richtig angewendet, ist vielleicht überhaupt die älteste Erscheinungsform der Menschenrechte, die ganz und gar vom Sakralen durchdrungen ist. Ende des Zitats. Ferner steht zur Diskussion, Garantie eines europäischen Mindeststandards für Flüchtlinge und Ausländer durch ein Zusatzprotokoll zur Europäischen Menschenrechtskonvention zur Absicherung dieser grundlegenden Rechte in folgender Richtung. Rechtsstaatliches Verfahren ohne Einschränkung für Asylwerber und bei der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis an Ausländer. Entscheidung in jedem Fall durch unabhängige und weisungsfreie Tribunale im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention. Interessenabwägung bei Ausweisung eines Ausländers, wobei in jedem Fall an die allgemeine Menschenrechtssituation in dem Land, in das ausgewiesen werden soll, Rücksicht zu nehmen ist. Rechtsanspruch auf Familienzusammenführung im Gastland. Rechtsanspruch auf Verleihung der Staatsbürgerschaft nach 4 Jahren ununterbrochenen Aufenthalts. Aktives und passives Wahlrecht für anerkannte Flüchtlinge und Ausländer nach 4 Jahren ununterbrochenen Aufenthalts im Gastland. Gleichstellung der Flüchtlinge und Ausländer in arbeits- und sozialrechtlicher Beziehung mit Inländern. Schaffung eines Ombudsmanns zum Schutz vor Diskriminierung von Ausländern und zur Wahrung der Rechte der Ausländer. Ich freue mich, dass diese Gedanken in jüngster Zeit mehr und mehr im europäischen Bewusstsein Wurzel geschlagen haben. Im Mai 1986 hat der 3. CEDRI-Kongress in Le Mans, der von mehreren hundert Delegierten aus vielen Ländern besuchte Kongress des Europäischen Komitees zur Verteidigung der Flüchtlinge und Gastarbeiter, ein Forderungsprogramm mit diesem Inhalt in einer 16 Punkte umfassenden Charta des demokratischen Europas für den wirksamen Schutz der Menschenrechte der Flüchtlinge und Gastarbeiter zusammengefasst. Der Entschließungsantrag, den der Abgeordnete des Europäischen Parlaments, Heinz-Oskar Vetter, der frühere Präsident des Deutschen Gewerkschaftsbundes, im Oktober 1986 im Europäischen Parlament eingebracht hat, weist in die gleiche Richtung. Und ich stimme Vetter zu, wenn er in der Begründung seines Antrags feststellt, Zitat, der internationale Menschenrechtsschutz, der für alle Menschen gilt, kann grundsätzlich nicht auf eine bestimmte Anzahl von Menschen begrenzt werden. Ich füge hinzu, es darf nicht sein, dass unsere Gesellschaft dauernd in 2 Gruppen mit mehr oder weniger Rechten zerfällt, in die Klasse der Einheimischen und in die Klasse der Fremden. Und niemand wird heute bestreiten, dass die Flüchtlingsfrage ein Weltproblem ist. Wir leben inmitten der gewaltigsten Völkerwanderung aller Zeiten. Und die Probleme der Ausländer in Europa können nur europäisch gelöst werden. Das ist eine Frage der Glaubwürdigkeit unseres europäischen demokratischen Systems. Der Wert des Schutzes der Menschenrechte erweist sich dort, wo man sie braucht. Und noch eines sollte nicht vergessen werden. In der Diskriminierung der Minderheiten lebt der Faschismus fort. Der Rassismus ist der Faschismus unserer Tage. Ich weiß schon, welche Schwierigkeiten auch auf dem langen Weg des europäischen Menschenrechtsschutzes für Flüchtlinge und Gastarbeiter sich auftürmen werden. Dennoch, ich bin überzeugt, dass es keinen anderen Weg zur Lösung der Probleme der Flüchtlinge und Gastarbeiter in Europa gibt, der in gleicher Weise effektiv, aber auch moralisch und politisch glaubwürdig ist. Nochmals, die Menschenrechte sind unteilbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und komme zum Schluss. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vor 220 Jahren hat Cesare Beccaria, der große Italiener und Vorkämpfer gegen die Todesstrafe im Zeitalter der Aufklärung, das schöne Wort geprägt. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als sich vor der Dunkelheit zu fürchten. Seither haben wir in Europa manches für den Schutz der Menschenrechte erreicht. Nun dürfen wir nicht stehen bleiben. Es gibt noch viel zu tun. in der Welt von heute. Ich danke Ihnen für diesen Tag.